Ist Kreatin schlecht für die Nieren? Da geht jemand zum Arzt nach einer langen Wettkampfprep, sagt dem Arzt, was er alles genommen hat. Es war sehr viel und es war sehr androgenlastig. Und das Einzige, was dem Arzt dazu einfiel, war, nehmen Sie denn auch Kreatin?
Also zu der Frage erstmal, ich weiß gar nicht, das ist auf so vielen Ebenen falsch. Also erstmal muss man natürlich auch die anderen Sachen mit einbeziehen. Und zum nächsten, also dieses Kreatin ist schlecht für die Niere, das ist irgendwie so ein Mythos, der sich gehalten hat, wie Fett macht Fett und Kohlenhydrate am Abend sind eine absolute Katastrophe, kann man nicht mit abnehmen. Das hat sich einfach so in den Köpfen manifestiert, dass das schwer rauszukriegen ist und tatsächlich sogar in der Ärzteschaft. Also ich glaube, man kennt das in jedem Beruf, wenn man sich irgendwie nicht weiterbildet, da bleibt das hängen. Aber jetzt so mal der Take dazu ist erstmal, da kann man Entwarnung geben. Durchaus Leute, die alle drei Sachen konsumieren. Und das ist halt ein das ist Gift für die Nieren. Und wenn man das verstehen will, also nur mal so ein bisschen Interesse halber, ich bin immer so jemand, ich will es irgendwie auch verstehen, wenn mir jemand sagt, das ist schlecht, dann frage ich, warum.
Und damit hallo und herzlich willkommen allerseits zu einer neuen Folge Doc Talk. Heute mal wieder nicht zu zweit mit Sascha, sondern mit Gästen, die da wären. Einmal die Franzi, hallo Franzi.
Hey.
Und einmal der Fabio. Wir reden heute über im weitesten Sinne gesundheitliche Themen. Das mögt ihr immer besonders. Ein Spoiler habt ihr bestimmt schon entweder im Vorspann oder in dem Thumbnail oder Reel gesehen, was euch hergeführt hat. Und das vertiefen wir jetzt. Und warum wir das mit Franzi und Fabio vertiefen, da würde ich sagen, stellen wir die zwei erstmal vor, beziehungsweise lassen die beiden sich selbst vorstellen und fangen mit Franzi an. Franzi, warum bist du heute hier dabei und was kannst du zu diesem Thema beitragen? Sport und Gesundheit.
Ja, hallo erstmal und danke, dass ich anfangen darf, richtiger Gentleman. Also, ich bin Franzi, ich bin 31 Jahre alt und ich darf hier heute was sagen, weil ich nämlich sowohl selber Bodybuilderin bin, als auch Ärztin. Und da so ein bisschen zu meinem Hintergrund, ich mache seit 9 Jahren jetzt circa Wettkampf-Bodybuilding, habe da beim DBFV angefangen, so ein bisschen wollte Bikini werden, aber bin dann irgendwie, meine Beine sind nicht dünner geworden, dann bin ich in der Wellnessklasse gelandet. Die gab es damals dann eigentlich nicht, musste da mal kurz Figur starten, aber letztendlich Wellnessathletin geworden. Bin dann so meinen Weg gegangen, mal Hessenmeisterin geworden, Vize-Deutsche Meisterin, Deutsche Meisterin, dann Elite Pro und dann bin ich zum NPC gewechselt. Genau, und da stehe ich jetzt so ein bisschen, bin dann zwischenzeitlich noch Ärztin geworden, habe mein Medizinstudium abgeschlossen und bin dann mittlerweile in der Abteilung für Innere Medizin, genauer gesagt in der Rheumatologie und Immunologie gelandet und habe da jetzt so ein bisschen meine Leidenschaft gefunden.
Und es ist wieder mal ein hochkarätig besetzter Podcast. Fabio, kannst du das toppen? Was führt dich zu diesem Thema?
Um Gottes Willen, ich wollte gerade schon aufstehen und gehen. Ja. Also, ich bin der Fabio. Ich war schon mal bei Dr. Sascha Geil zu Gast im Podcast und freue mich heute wieder hier zu sein. Ich bin 30 Jahre alt und bin Heilpraktiker für Osteopathie, Chiropraktik. Komme ursprünglich aus der Sporttherapie, habe dort im Krankenhaus gearbeitet, war auch mal auf der Bodybuilding-Bühne und meinem Dad gehört ein Fitnessstudio, also bin quasi im Gym groß geworden und ja, beschäftige mich sehr viel mit Sportlern, beziehungsweise habe schwerpunktmäßig eigentlich nur Sportler bei mir in der Praxis. Genau.
Ich bin einer davon.
Wollte gerade fragen, in welcher Ecke, dass wir das vielleicht mal gleich voranstellen, in welcher Gegend seid ihr ansässig, falls jemand zu einer Ärztin oder zu einem
Also ich bin im wunderschönen Kirchheim unter Teck, das kennt wahrscheinlich keine Sau.
Hat ein Amtsgericht, kenn ich.
Tatsächlich.
Kenn ich.
Ja, also es ist also bei Esslingen, Reutlingen, Stuttgart die Ecke, falls sich da jemand auskennt, also im Schwabenland.
Ja, ich bin auch im Schwabenländle, auch bei Stuttgart, also Biedigheim und ja, genau, dort findet
kommt
man
kommt doch irgend so ein bekannter Rapper her. Okay, super.
Shindy, Bowser, Rin, ja.
Interessante Gegend, so. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir haben, Sascha hat viel mehr ein paar Fragen zusammengetragen, die sich zum Teil aus unseren Fragerunden ergeben und zum Teil auch so Evergreens in der Bodybuilding- und Fitness-Community sind. Und ich würde sagen, da starten wir gleich mal rein. Und zwar mit der Thematik, ist Kreatin schlecht für die Nieren? Das hört man immer wieder und einige von euch hören vielleicht auch den Gen Roundtable. Da war neulich das Thema, wenn es schon online ist, ich hoffe. Da geht jemand zum Arzt nach einer langen Wettkampfprep, sagt dem Arzt, was er alles genommen hat. Es war sehr viel und es war sehr androgenlastig. Und das Einzige, was dem Arzt dazu einfiel, war, nehmen Sie denn auch Kreatin? Der sagt ja und der Arzt sagt, oh, das sollen Sie aber lieber nicht nehmen. Das ist extrem schlecht für die Nieren. So, Was sagen denn die Fachleute? Ich fange mal vielleicht bei Franzi an. Du bist ja innere Medizin, würde ich sagen, im weitesten Sinne hast du da schon auch wahrscheinlich schon mal nicht nur im Bodybuilding-Kontext von gehört, vom Thema Kreatin und Nieren.
Das ist richtig. Und also zu der Frage erstmal, ich weiß gar nicht, das ist auf so vielen Ebenen falsch, was da passiert ist. Also erstmal muss man natürlich auch die anderen Sachen mit einbeziehen. Und zum nächsten, also dieses Kreatin ist schlecht für die Niere, das ist irgendwie so ein Mythos, der sich gehalten hat, wie Fett macht Fett und Kohlenhydrate am Abend sind eine absolute Katastrophe, kann man nicht mit abnehmen. Das hat sich einfach so in den Köpfen manifestiert, dass das schwer rauszukriegen ist und tatsächlich sogar in der Ärzteschaft. Also ich glaube, man kennt das in jedem Beruf, wenn man sich irgendwie nicht weiterbildet oder das so, weiß ich nicht, da gibt's ja Leute, die sind da nicht so affin, sich weiterzubilden, da bleibt das hängen. Aber jetzt so mal der Take dazu ist erstmal, da kann man Entwarnung geben, also für Nierengesunde im Endeffekt, da gibt's viele, viele Studien zu. Kreatin ist ja eines, also ist quasi das am meisten erforschte Supplement, was man so nehmen kann. Und damit haben wir da super viele Daten, wir haben Langzeitdaten und wir haben viele Meta-Analysen, die da gemacht wurden. Und gerade Anfang des Jahres ist eine neue rausgekommen, weil das Thema kommt ja immer wieder. Und da hat man auch herausgefunden in Meta-Analysen, dass diese ganzen Analysen in 99,6% bei Nierengesunden keine negativen Effekte auf die Niere gefunden haben. Also man geht da ja immer von einer Dosis von 3 bis 5 Gramm pro Tag aus. Manche nehmen auch mehr. Da gibt es aber auch Daten dazu, dass nicht ganz so viele, weil die meisten Studien eben mit 3 bis 5 Gramm pro Tag durchgeführt werden. Aber das ist definitiv eine sichere Dosis, die man langfristig so einnehmen kann. Wohlgemerkt mit der Prämisse, dass man nierengesund ist. Ja, deswegen ist es auch gar nicht so verkehrt. Man geht immer davon aus, dass man selber nierengesund ist. Eine Nierenerkrankung manifestiert sich aber meistens eher asymptomatisch. Das heißt, es schadet sicherlich nicht, da mal nachzugucken. Und da muss man sich dann mit den Laborwerten wieder auskennen. Ich habe dir bestimmt auch schon gehört, dass dann gerade bei Leuten mit mehr Muskelmasse oder Kreatinsupplementierung der Kreatinwert oder das Kreatinin im Blut dann eben nicht ausschlaggebend ist oder nicht dafür verwendet werden kann, die richtige Nierenfunktion zu bewerten.
Ja, also ich tue wirklich flächendeckend bei meinen Athleten und Leistungsathleten eigentlich immer Kreatinin und Cystatin C bestimmt tatsächlich. Cystatin C ist ja eigentlich, und das ist glaube ich aus 1980 schon, oder nee, ich weiß nicht, wie alt das schon ist, im Ärzteblatt schon eine Studie erschienen, dass Cystatin C eigentlich valider ist als Indikator für die Nierengesundheit als Kreatinin. Trotzdem standardmäßig, du kennst es ja als Ärztin, was bezahlt wird standardmäßig ist Kreatinin. Cystatin C ist eigentlich auch nicht so teuer, ich glaube beim letzten Mal habe ich 14,40 Euro bezahlt, aber es ist keine Kassenleistung tatsächlich, weil es natürlich beim gesunden, oder was heißt gesunden, beim normalen sterblichen Nichtsportler auch in der Regel aussagekräftig ist, wobei, ja, klar, es gibt da Einflussfaktoren, wobei man muss dazu sagen, Cystatin C hat auch ein paar Einflussfaktoren tatsächlich, wo der Wert natürlich auch mal leicht verfälscht werden kann. Deshalb, ich bestimme mal beides und wenn einer Wert davon in Ordnung ist, dann gehe ich stark davon aus, dass wir hier jetzt erstmal nichts zu befürchten haben. Wobei wir natürlich auch nicht wissen, wie es so im Körper dann ausschaut, ja. Ich sage nur Stichwort Boldenon. Boldenon und die Nierentoxizität, das ist ja auch eine Studie von 2018, die noch relativ neu ist. Die ist auch, wenn man sich so die Cycles von manchen bekannten deutschsprachigen Olympia-Coaches anschaut, immer noch nicht richtig so angekommen scheinbar, dass sehr, sehr stark davon auszugehen ist. Also die Gefahren sehe ich auch wirklich dann eher bei den Androgenen, ja, also gerade Risikofaktoren, erhöhter Blutzucker, Bluthochdruck, das sind für mich die entscheidenden Risikofaktoren, plus natürlich Medikamente allgemein, ne? Da können natürlich auch verschiedene Schmerzmittel, entzündungshemmende Medikamente und so weiter und so fort auch ihre Rolle spielen. Damit Franzi wahrscheinlich auch noch mehr dazu sagen können im Detail. Aber das sind so die drei Ebenen, die ich so sehe. Blutzucker, Blutdruck und Medikamente. Und da sehen wir auch schon eigentlich, dass das Problem Blutzucker und Blutdruck eigentlich eher ein Problem der Normalbevölkerung ist, die keinen Sport betreibt. Okay, jetzt ist ein 120 Kilo schwerer Bodybuilding-Athlet, der halt 25 Substanzen missbraucht, natürlich auch immer gefährdet. Blutzucker vielleicht weniger, aber zumindest Blutdruck ist auf jeden Fall auch ein großes Thema im Sport. Jetzt vielleicht nicht so bei den Mädels, aber bei den Männern natürlich. Das heißt, man muss da mal ein bisschen differenzierter schauen. Es ist halt, wie immer, es ist wirklich immer eine Einzelfallentscheidung. Ich bestimme auch nicht bei jedem Athleten oder Klienten immer die gleichen Parameter bei Laboranalysen, sondern immer zu dem Zeitpunkt für die Person, die aus meiner Sicht wichtigsten, na, es ist ja auch mal eine finanzielle Frage. Ich sage zwar auch immer, wer Geld für Stoff und HGA hat, der muss auch Geld haben für Coaching, für Blutbildanalyse und so weiter. Die Realität ist aber anders, muss man leider so sagen. Und ich kenne auch ein paar Leute, ich hatte auch neulich Informationen, wir hatten mal so ein, ja, wir hatten mal so ein Schweizer, der nennt sich auch Coach, und hieß er kein Coach, der auch so ein bisschen das Team Gen angegriffen hat. Und es war mal Max, dann war es Michael, dann war es Adolf und immer kam ich dran. Und da habe ich zwei, drei Klienten als Follower tatsächlich, und die haben mir so ein paar Stories erzählt, der lässt so 800 Euro Blutwerte machen und dann ist er nicht mehr erreichbar. Ne? Hat dann für ein Jahr vorauskassiert, so nach dem Motto, also der ist ein kompletter Scam. Der hat auch einen Supplement-Store, jetzt ist vielleicht manchmal, wer gemeint ist. Und der macht schon mal ganz gerne für 800 Euro also Laborparameter, von denen du natürlich in der Regel wirklich nur einen Bruchteil jeweils dann auch brauchst. Ne? Ich sage immer, schau halt mal, was sind die auf der obersten Ebene die wichtigsten Parameter, und wenn die auffällig sind, kann man sich natürlich auch weitergehend alles anschauen. Ein Omega-3-Index, wenn ich den einmal bestimme und ich ändere nichts an der Supplementierung, an der Ernährung, muss ich den nicht jedes Vierteljahr bestimmen. Das ist Geld verschwendet, ja.
Ja, dazu, also gerade das Kreatin, das ist natürlich auch vom Wasserstatus abhängig. Ne? Also wenn du jetzt voll exekierst zu so einer Blutabnahme gehst, ist das natürlich auch nochmal was anderes als jetzt solche Langzeitparameter, die man jetzt nicht von jetzt auf gleich ändern kann. Aber du kannst zum Beispiel, wenn dein Krea jetzt mal schlecht war und du machst eine Kontrolle und dann ist wieder alles gut, ja, und das ist jetzt keine Ausgabe, wo man sagen muss, boah, das geht jetzt gar nicht, dann kann man ja auch mal innerhalb von einer Woche nochmal eine kleine Blutabnahme hinterher schieben und es nochmal kontrollieren. Weil wir im Krankenhaus, wir machen ja ungefähr dreimal die Woche Krea-Werte, also wenn nicht sogar jeden Tag bei den kranken Leuten, weil wir selber in unserer Abteilung, wir machen auch Nierenbiopsien und so weiter, also wir machen viel Nierenabklärung und wir bestimmen auch Cystatin C. Das geht bei uns tatsächlich in externes Labor, das ist halt immer ein bisschen unglücklich, also das heißt, wir verschicken das immer noch, das heißt, das Krea ist halt immer viel schneller da und wir können es dann aber gut korrelieren, wenn wir so wissen, eigentlich ist die GFR, das, also die Nierenfunktion wird ja mit der glomerulären Filtrationsrate bestimmt, das ist ja eigentlich ein Wert, mit dem, also nur für unsere Follower, ich weiß nicht, wie die sich auskennen. Genau, also wird die Nierenfunktion quasi berechnet auf Grundlage dieses Wertes. Und wenn dieser Wert natürlich nicht die wahre Nierenfunktion widerspiegelt, ist die Berechnung falsch. Und man kann das eben auch aufgrund des Cystatin Cs mitberechnen. Und das ist eben Muskelmasse unabhängig und eben auch supplementierungsunabhängig. Hat andere Einflussfaktoren, wie Sascha schon gesagt hat. Aber ist dementsprechend für gerade ein bestimmtes Klientel, das sind Bodybuilder oder zum Beispiel auch alte, gebrechliche Leute, die wenig Muskelmasse haben, die produzieren kaum Kreatin, die haben dann eine super Nierenfunktion im Labor und in Wirklichkeit haben die eine total schlechte Nierenfunktion. Und das nennt sich Kreatinblinder Bereich. Und dann machen wir eben auch das Cystatin C. Und weil du gerade noch sagtest mit Bluthochdruck, das finde ich zum Beispiel auch was viele nicht so wissen, auch im ärztlichen Bereich. Es gibt sowas, das nennt sich Triple Whammy. Das ist quasi ein Dreifachschlag gegen die Niere. Und da sind unter anderem einmal NSAR, also diese ganzen antientzündlichen Schmerzmittel wie Ibuprofen und so Geschichten.
Ja, ja.
Dann die RAS-Inhibitoren, das heißt Sartane und ACE-Inhibitoren, also Ramipril, Candesartan, die Geschichte. Und dann eben als dritter Effekt Diuretika. Und es gibt ja durchaus Leute, die alle drei Sachen konsumieren. Und das ist halt ein absolute, das ist Gift für die Nieren. Und wenn man das verstehen will, also nur mal so ein bisschen Interesse halber, ich bin immer so jemand, ich will es irgendwie auch verstehen, wenn mir jemand sagt, das ist schlecht, dann frage ich, warum. Und wenn euer, also Publikum, das denke ich mal, die sind da auch sehr interessiert. Es funktioniert im Endeffekt so, das NSAR, also diese Ibuprofen und sowas, Schmerzmittel, die machen quasi das Gefäß, was die Niere versorgt, machen die zu. Und die RAS-Inhibitoren machen das Gefäß, was aus der Niere rausfließt, machen die auf. Und die Diuretika, die machen dann eben noch viel Flüssigkeit aus dem Körper insgesamt raus. Und damit ist der Filtrationsdruck der Niere quasi nicht mehr vorhanden. Und das kann die Niere absolut nicht leiden. Und dann wird sie schlecht. Und deswegen, das sollte man absolut vermeiden. Das ist wirklich nicht gut.
Was mich mal interessieren würde, oder beziehungsweise vielleicht so nochmal so zur, das ist glaube ich auch was auch viele Zuschauer jetzt hier auch interessieren würde. Zum einen, ich war ja auch selber mal wegen meiner Nierengeschichte in der Klinik, da war es noch ein bisschen brenzliger, hatte lustigerweise normale Nierenwerte, also ich hatte einen Nierentumor, das weißt du glaube ich noch nicht, und hatte ganz normale Nierenwerte und ich hatte dann auch wirklich Begegnungen mit vielen Menschen, die wirklich Nierenprobleme hatten. Und vielleicht kannst du mal was dazu sagen, weil ich habe immer wieder, wo sich Leute mit 1,5 Kreatininwert in die Hose machen und die Werte, die ich gesehen habe bei Leuten, die wirklich Nierenprobleme hatten, die waren bei 3, 3,5 und so weiter und so fort. Das würde mich mal interessieren, dass das erst, wo du sagst, da ist auf jeden Fall Gefahr, weil ich sag mal, bei Athleten sehe ich auch mal bis zu 1,5, 1,6 auf jeden Fall. Und zweite Frage wäre, du hast eben schon gesagt, das Thema nüchtern und wie ist der Hydrationszustand? Wie würdest du denn empfehlen, eine Blutabnahme für Laboranalysen zu machen? Also würde man gar nichts trinken, Thema Hämoglobinwert, sage ich jetzt nur. Oder würdest du sagen, man trinkt morgens ganz normal ein bisschen so wie ganz gewohnt, dass man auch einen realistischen Wert hat. Wie ist so da deine Meinung?
Also meine Meinung ist immer keine Variation reinbringen letztendlich. Also ich würde es quasi, außer man bestimmt Werte, die muss man nüchtern bestimmen. Also nüchtern Blutzucker kann ich natürlich nicht bestimmen, wenn ich was gegessen habe. Also ist ja logisch. Ja, sonst würde ich quasi alles so lassen, wie es immer ist. Wenn du da jetzt irgendwie, du gehst ins Bett, hast nichts getrunken, stehst auf, trinkst auch nichts, fährst zum Labor eine Stunde, bis du Blut abgenommen hast, geht nochmal eine Stunde ins Land oder keine Ahnung, dann sind die Werte nicht repräsentativ. Ne? Also ich würde es einfach morgens normal trinken. Und wenn was auffällig ist, würde ich jetzt auch mir nicht gleich in die Hose machen, sondern immer erstmal kontrollieren. Ja, also so eine Nierenfunktion würde, also manche kommen ja dann und sagen, hey, meine Nierenfunktion, die Nieren waren schlecht, habe ich jetzt eine chronische Nierenerkrankung, kriege ich jetzt einen SGL2-Inhibitor? Ja, Moment, also chronisch ist jetzt noch nicht, wenn das einmal schlecht war. Ne? Also gut, ne? Deswegen, also immer erstmal kontrollieren und vor allem auch nicht die Urindiagnostik vergessen. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil die Nierenfunktion, also da gibt's eine Stadieneinteilung nach KDIGO, das ist quasi die Kidney, die beschäftigen sich quasi mit den ganzen Nierenstudien und wie man das einteilt und so. Und da gibt's eine Stadieneinteilung und die geht quasi für chronische Nierenerkrankung einmal nach der GFR und einmal nach der Albuminurie. Also wie viel Eiweiß scheide ich im Urin aus? Und das ist eigentlich da, wo man eine Nierenerkrankung wirklich dann auch sich manifestiert und sieht, wenn quasi dieser Filter in der Niere, wenn der kaputt geht, dann kommt plötzlich Eiweiß im Urin, was normalerweise nicht auftritt, weil Eiweiß ist für den Körper quasi ein Schatz. Ja, also das Eiweiß darf nicht verloren gehen. Das wird in der Niere nicht resorbiert, es wird sogar rückresorbiert. Also wenn da irgendwas drin ist, dann holt die Niere das wieder quasi raus und will es im Körper behalten. Und wenn davon was verloren geht, dann ist definitiv was mit der Niere nicht in Ordnung. Kann auch mal bei einem Harnwegsinfekt sein, ja, also wenn man da jetzt irgendwie Brennen beim Wasserlassen hat und dann Bakterien im Urin, deswegen sage ich dann auch immer normalen Urinstatus und im Urin Albumin-Krea-Ratio bestimmen und dann guckt man halt, ist da Symptomatik, da muss man da was behandeln, kontrolliert das und guckt da eben danach, ne? Und bei Krea-Werten, was du jetzt meintest, also 1,5, das ist natürlich auch immer altersabhängig und so weiter, aber 1,5 ist auf jeden Fall schon mal zu hoch. Das ist auf grenzwertig zu hoch. Das wäre jetzt noch nichts, wo ich sage, oh Gott, hol mal die Dialyse raus. Wir müssen jetzt hier mal die Nierenfunktion ersetzen. Aber wenn wir dann, also man sagt eine akute Nierenschädigung, also man sagt mittlerweile akute Nierenfunktionseinschränkungen, ist sozusagen, wenn dein Krea-Wert innerhalb von 48 Stunden um 0,3 ansteigt oder sich quasi um das 1,5 bis 1,9-fache erhöht, dann ist es ein Stadium 1, dann gibt es auch Stadium 2 und Stadium 3. Das sehen wir total häufig bei so exzitierten alten Leuten, die dann nichts trinken. Dann ist die Niere auf einmal schlecht, dann lässt man ein bisschen Iono reinlaufen und am nächsten Tag ist es besser. Aber wenn wir dann zu Werten im zweistelligen Bereich kommen, da müssen wir uns dann schon Gedanken machen. Also erstmal immer der Vergleich, wie war es vorher? Ja, deswegen ist es super, wenn man vorher schon mal was bestimmt hat. Und dann sind wir schon so, da muss man halt gucken, hat jemand Symptome, hat jemand eine Indikation, an die Dialyse zu gehen. Und also, ne, das ist dann wirklich auch wirklich eine schwere Nierenfunktionseinschränkung. Das kann sein, dass die toxischen Stoffe aus dem Blut nicht mehr herausgefiltert werden können, dass Leute so viel Wasser einlagern, dass die keine Luft mehr bekommen, also dass die sich nicht mehr bewegen können, weil überall, nennt sich Anasarka, so ganz generalisierte Ödeme überall. Wir haben auch schon Leute mit Vitamin-D-Intoxikationen gehabt, die dann so hohe Kalziumspiegel hatten. Sky High musste man auch dialysieren. Deswegen, also da findet man ganz, ganz krasse Sachen.
Gab es ja mal einen Skandal vor ein paar Jahren in der Supplement-Industrie.
Ich würde gerne mal den Fabio mit einbeziehen, der hat bisher nur zuschauen können. Und Fabio ist auch kein Mediziner, der sich dazu so einbringen kann, wie die Franzi das kann. Ich würde einfach mal fragen, Fabio, nimmst du Kreatin? Wenn ja, wie viel?
Ja, ich supplementiere Kreatin und habe auch eine diagnostizierte Niereninsuffizienz Stadium 2 laut meinem Hausarzt. Das aufgrund dieses
erhöhten durch diese Kreatineinnahme.
Richtig, genau. Also mein Arzt dann auch direkt gesagt, ich soll bitte meinen Kreatin reduzieren und wollte im Zuge dessen eben auch sagen, dass ich super viele Fußballer bei mir habe, wo NSAR einfach täglich eingenommen wird, einfach aufgrund von Kniebeschwerden und so weiter. Und Dann parallel dazu aber wiederum wirklich, sie sagen, nein, ich nehme kein Kreatin, weil es schlecht ist für die Nieren. Also dieser Fall, der tritt einfach super häufig auf und hat sich einfach extrem tief in die Köpfe eingeprägt. Und deswegen es ist brutal. Und das muss man sich auch immer wieder, das sehe ich ganz häufig, dass dann wiederum der Coach oder so quasi als kompetenter dargestellt wird als der Arzt, ja, und der Arzt sich damit irgendwo auch ins Ausschießt durch diese alten Mythen, die sich als hartnäckig halten und dann eben halt auch der Hausarzt im Endeffekt dann so einen Müll verbreitet, ja, das ist schwierig, ja.
Gibt also ja sogar den
Kreatin und... Wenn du, Fabio, prüfen möchtest, wie deine Kreatin-Level sind oder ob sich Kreatin auf die Niere negativ auswirkt. Welche Werte lässt du da bestimmen? Gehst du überhaupt ins Labor und machst sowas oder sagst du einfach zum Arzt, guck mal, ob ich gesund bin und der bestimmt dann in eigener Regie, welche Werte genommen werden?
Nee, mittlerweile arbeite ich da auch mit unserem Partnerlabor zusammen und mach das dann auch über den Cystatin C und dann über die GFR. Ja, also ja. Darüber lässt sich dann einfach am besten feststellen,
wie es um
meine Nierengesundheit steht.
Ein Wert im Hinterkopf noch, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Franz, ich wollte nämlich wieder auf dich zurückkommen, weil du gerade die Hand hebst. Und zwar ist neuerdings in der Bodybuilding-Bubble vereinzelt vom symmetrischen Dimethylarginin die Rede, SDMA als Nierenmarker, der wohl noch aussagekräftiger sei. Ich habe dazu überhaupt keine Erfahrungswerte, habe ihn auch nie bestimmen lassen. Ist das ein Wert, der in der Praxis eine Rolle spielt?
Habe ich noch nie bestimmt. Man muss aber auch immer sagen, also ja, das sind manchmal solche neuen Geschichten. Also wir haben auch in der Rheumatologie manche Marker in der Niere, die gerade so ein bisschen erörtert werden, ob die uns quasi Frührezidive, also quasi, dass eine Erkrankung wieder auftritt, im Urin zeigen, ohne dass wir die Niere jedes Mal punktieren müssen, untersuchen müssen. Das ist so ein bisschen immer Zukunftsmusik und manchmal hört man dann was davon, dann gibt's einen Hype und dann gibt's irgendwie, hört man die nächsten 10 Jahre dann doch nichts mehr davon, dann scheint sich's irgendwie dann wieder gelegt zu haben. Also ich denke mir immer so ein bisschen die einfachen Dinge erstmal richtig machen, bevor man dann solche exotischen Sachen macht und bei den exotischen Sachen dann halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Die Leute, die Studien machen, die wollen natürlich wissenschaftliche Evidenz sammeln, aber die muss man auch erstmal sammeln, ja, und das, wenn dann die ersten Daten in eine Richtung zeigen, ist das noch nicht immer Korrelation und Kausalität, ich glaube, das brauche ich euch nicht erklären, ne? Das muss man halt immer erstmal abwarten, was draus wird, bevor man auf diesen Zug aufspringt.
Ja, ganz gutes Stichwort, ein Hype in diesem Bereich, wir hatten es gerade schon angesprochen, die SGLT2-Hämmer. Ich habe in letzter Zeit sehr häufig irgendwo gehört und gelesen, dass das quasi schon vorbeugend für jeden Sportler ein sinnvolles Medikament wäre als Longevity-Maßnahme sozusagen. Kannst du uns vielleicht dazu was sagen? Denn ich glaube, das hört sich für viele von unseren Zuhörern auch an wie zu schön, um wahr zu sein. Aus dieser Ecke von Medikamenten, da haben wir ja häufiger schon drüber gesprochen, auch über so Sachen wie Metformin oder so aus verschiedensten Longevity-Erwägungen. Wie kannst du das für uns mal ein bisschen runterbrechen?
Ich finde das ein super spannendes Thema, weil es ist sowas so, am besten Metformin, SGLT2-Inhibitoren und Statine ins Grundwasser, dann werden wir alle 100 Jahre alt. Also mit jodiertem Salz haben wir ja schon angefangen, ne? Das war ja auch so eine Sache, wir sind Jodmangelgebiet, deswegen hat der Staat mal entschieden, wir machen Jod ins Salz. Jetzt holen alle ihr Himalaya-Salz, da ist kein Jod mehr drin, und dann wundern sie sich, warum die Schilddrüse schlecht ist. Ja, okay, gut, anderes Thema, aber... Genau, also nee, SGLT2-Inhibitoren, riesiger Hype natürlich. Und man muss aber auch wissen, wenn man anfängt, die SGLT2-Inhibitoren zu nehmen, wird kurzfristig die Nierenfunktion schlechter. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das mal gemerkt habt, ob ihr das überhaupt so kontrolliert habt, aber wir sehen es halt immer super schnell. Wenn wir SGLT2-Inhibitoren anfangen, wird die Nierenfunktion immer erstmal schlechter, aber langfristig schützt es die Niere. Ja. Und ist natürlich ein Medikament, was eine medizinische Indikation hat, mittlerweile für Herz und Niere. Also Diabetes, gibt eigentlich 3 Indikationen, wo man es geben kann und wo das sowohl eben protektive Effekte für die Organe hat, als auch antifibrotische Effekte, also dass quasi die Gewebe nicht sich bindegewebig umbauen und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, also es gibt natürlich wenig Evidenz an gesunden Menschen, aber wenn man sich so die Pathophysiologie dahinter mal anschaut, lässt sich schon irgendwie darüber nachdenken, dass es auch für gesunde Leute einen protektiven Effekt haben könnte. Ist jetzt aber ein anderes Thema wie Metformin, weil da haben wir halt einfach Langzeitdaten, die sind uralt, da können wir Meta-Analysen machen, die richtig große Datensätze erbringen. Das geht bei SGLT2-Inhibitoren halt noch überhaupt nicht.
Vielleicht nochmal kurz.
Hast du oder Sascha, vielleicht bei dir sogar, aus der Coaching-Praxis sind dir bei bei Guardians und sowas, sind dir da Dosierungen bekannt, die man als Vorbeugemaßnahme so mittlerweile beobachten kann in der Praxis?
Ich wollte jetzt gerade auch nochmal vielleicht die Namen im Raum werfen. Wir reden jetzt primär über Guardians und Foxiga. Das sind jetzt so die zwei gehyptesten Produkte wahrscheinlich oder Medikamente zusammen mit Reta wahrscheinlich, wo man sagen kann, die könnten eventuell so einiges in den nächsten Jahren noch verändern. Also ich habe tatsächlich Guardians selber im System mit 10 Milligramm täglich. Bei mir ist einfach die Indikation gewesen, ich habe zum einen natürlich diesen Nierentumor mal gehabt, zum anderen durch meine Schlafapnoe habe ich ein bisschen Probleme gehabt mit Bluthochdruck, Herzwandvergrößerung, kurzzeitig auch eine Herzinsuffizienz, und da haben wir das einfach prophylaktisch mit eingebaut. Ich habe es bei meinem besten Kumpel auch eingebauen lassen sozusagen. Na, der hat so ziemlich alles, Nierenwerte katastrophal, Cholesterinwerte katastrophal, eigentlich alle Anzeichen dafür, dass man sagt, das macht hier schon Sinn. Na, aber er hat es nicht verschrieben bekommen. Ich habe dann einfach 2-3 Zeilen zusammengeschrieben und dann hat er das seinem Arzt geschickt und dann hat er das innerhalb von ein paar Stunden konnte er das Rezept abholen. Nach dem Motto, oh, das ist eine gute Idee, bin ich gar nicht drauf gekommen. Also man merkt, es ist auch noch nicht ganz überall angekommen. Ich glaube, das kann Franzi wahrscheinlich bestätigen, ein Grund, warum es hier und da noch zögerlich verschrieben wird, ist wahrscheinlich, weil es sehr teuer ist. Ob man es jetzt prophylaktisch präventiv nutzen sollte, man muss natürlich differenzieren. Ne? Wir haben natürlich jetzt Fitnesssportler, wir haben Leistungsleute mit einem moderaten Cycle, wir haben Wettkampfathleten und wir haben Männer 5 Athleten, die mit 130, 140, 150 Kilo durch die Offseason laufen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu jetzt einer Franzi, die in der Wellnessklasse startet. Da muss man natürlich immer auch im Einzelfall hinschauen, wo kann es vielleicht Sinn machen aufgrund von den Risikofaktoren und so weiter und so fort. Dosierung, die ich jetzt so kenne, ich bin am überlegen, ich glaube, ich habe vielleicht 3 oder 4 in meinem Team und ich habe über 170 Klienten, wo Giants im Einsatz ist oder Foxiga, und das sind auch Leute, wo aus Diabetes kommen, wo aus langjährigen Herzproblemen kommen, ja, wo ich drauf eingewirkt habe mit den Ärzten zusammen, dass wir es dann einbauen, und das hat doch jeder Arzt immer sofort gesagt, ja, stimmt, ist keine schlechte Idee, machen wir. Na, also die Ärzte auf Bitten wird das auch in der Regel verschrieben. Ich habe jetzt noch nicht einmal erlebt, dass ein Arzt das abgelehnt hat. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Telbisartan und Ramipril. Man bekommt erstmal Ramipril, bis man halt sagt, okay, man hat vielleicht das andere Problem, dann wird auch ein Sartan verschrieben. Das ist auch so eine, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Preisunterschied ist oder was da jetzt der Grund ist, das wird Franzi besser wissen. Aber ich lasse da auch meistens die Leute dann ja switchen auf Telbisartan oder Canesartan. Mit Charlie und Foxiga, ich kann jetzt nur Positives sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt das, was du jetzt, Markia, gesagt hast, ist, dass es jetzt, und es ist witzig, weil ich habe heute in meiner Fragerunde, ne, ich habe eben mal reingeschaut, witzigerweise, ist genau die Frage gekommen, sollte man präventiv SGLT2-Hämmer benutzen? Und das ist wahrscheinlich jetzt auch durch das ein oder andere Video, Podcast und so weiter auch entstanden. Aber da würde ich jetzt auch lieber Franzi mal so die Einschätzung geben lassen, wie sie es aus ärztlicher Sicht sieht. Ich bin halt betroffener Patient und ich setze halt Medikamente. Und das wird auch immer so im Team hier bei uns bleiben, Medikamente, auch wenn es um Spitzensport geht, immer so, ja, so klug wie möglich, so wenig wie möglich und wie nötig ein. Und so würde ich es jetzt hier auch handhaben, weil fast jedes Medikament hat auch irgendwo eine Nebenwirkung, und das muss man halt auch mal dazu sagen. Also diese Harnwegsinfekte zum Beispiel bei Guardians, ich glaube, ich habe den jetzt schon 2-mal gehabt. Also es gibt einfach auch immer Nebenwirkungen und die sind halt auch immer mit zu berücksichtigen.
Ja. Vielleicht bevor wir wieder an Franzi übergeben, ganz kurz zum Thema Preis. Wenn jemand jetzt als Longevity-Maßnahme so quasi Off-Label Guardians und Co. bekommen möchte und der Arzt das nicht auf Kasse verschreiben möchte, es gibt beim Guardians eine Version mit 25 Milligramm. Ich kenne viele Leute, die sich die verschreiben lassen und davon eine halbe nehmen, dann ist man bei 12,5 statt 10, und das kostet tatsächlich bloß die Hälfte. Nur mal so in den Raum gestellt. Okay, nur vielleicht nochmal zur Verschreibungspraxis. Da hatte Sascha die Frage einmal mit Ramipril oder Telmisartan und vielleicht auch nochmal generell zum Thema SGLT2-Hämmer. Verschreibungspraxis, gerade bei neuen, teuren Medikamenten. Franzi, was kann man da machen, wenn man den Arzt mit ins Boot holen möchte?
Ja, also ich meine, aus ärztlicher Sicht ist man ja da tatsächlich immer an die Indikationen gebunden. Ne? Also das heißt, bei den SGLT2-Inhibitoren, also wie wir gerade schon hatten, das ist Empagliflozin und Dapagliflozin, sind quasi Wirkstoffnamen. Und da gibt es halt ganz eindeutige Indikationen. Und letztendlich, also ich meine, beim Fabio haben wir es ja auch schon gehört, der hat vom Hausarzt eine chronische Nierenfunktionsstörung, eine chronische Nierenerkrankung ja eh schon diagnostiziert bekommen. Da hätte er sogar eine Indikation, dass das quasi verschrieben bekommen kann. Ja, also das, der müsste es gar nicht selber bezahlen. Und das heißt, wenn du dann wirklich auch eine Indikation dafür hast und dein Arzt hat diese Diagnose gestellt, dann hättest du quasi auch, also dann kann der Arzt dir das auch auf Krankenkassenkosten verschreiben. Das heißt, du entweder du hast einen Diabetes, du hast eine Herzinsuffizienz oder du hast eine chronische Nierenerkrankung. Dann reden wir aber von Patienten, ja, und weil auch Sascha meinte, er als Patient hat das bekommen. Das ist, also das steht außer Frage, das steht jedem zu und das kriegt er von uns auch. Also wir sind sowieso eine Abteilung, das sind für uns Pfennigartikel, wenn man ehrlicherweise so ist. Also wir haben Medikamente, die sind sehr, sehr viel teurer, weil wir halt auch Systemerkrankungen behandeln, die tödlich verlaufen innerhalb von kürzester Zeit. Da müssen wir manchmal mit Medikamenten schießen, die sind sehr, sehr viel teurer. Aber diese Medikamente, die machen halt einen Langzeiteffekt und die sind super. Also Nephrologen, also die Leute, die sich mit Nieren beschäftigen, die Nephrologen sind so glücklich, dass sie mittlerweile überhaupt was haben, weil früher haben sie eigentlich irgendwie so lange gewartet, bis jemand dialysepflichtig ist und dann haben sie Dialyse gemacht. Ja. Und davor konnte man eigentlich nicht wirklich was machen, außer Blutdruckeinstellung und Diabeteseinstellung. Ne? Das sind so die zwei größten Risikofaktoren für die Niere. Muss ich das vorstellen, so ein Bluthochdruck ist quasi, als würdest du mit dem Sandstrahler die ganze Zeit auf die Niere schießen. Und dann gehen halt die Nephronen kaputt, also diese Glomeruli, die kleinen Einheiten in der Niere, und die können sich nicht regenerieren. Ja, das heißt, wenn die einmal weg sind, dann kriegst du die auch nicht wieder. Und dann hat man eben gesagt, man muss Blutdruck einstellen, man muss Blutzucker einstellen, um die Niere da zu schützen. Und deswegen sind dann eben auch diese nephroprotektiven, also die nierenprotektiven Effekte von gerade den RAS-Inhibitoren und also das heißt, sowas wie Ramipril oder den Satan sind da ins Spiel gekommen. Und jetzt zu der Frage, warum wird denn das oder das verschrieben? Wir stellen uns dann, also der Klassiker ist, jemand hat einen Bluthochdruck und man entscheidet sich entweder Ramipril oder Canesatan. So, das sind irgendwie die Klassiker. Ist vielleicht in jeder Klinik auch ein bisschen anders. Man hat unterschiedliche Standards. Man hat auch nicht alle Medikamente immer vorrätig in der Klinik. Ne? Wir haben da schon einfach so krass viele Medikamente, dass wir halt auch nicht immer alles da haben. Und dann hat man eben diese beiden meistens zur Verfügung und auf diesen beiden sind auch die meisten Studien abgestimmt gewesen. Das heißt, man sagt dann, okay, da haben wir die meisten Daten dazu. Das heißt, wir verschreiben jetzt diese Medikamente. Wenn es natürlich Nebeneffekte gibt von anderen Medikamenten, ne, dann sind das eher so Nischengeschichten, die meistens dann im Verlauf umgestellt werden. Also ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
Ja. Ultra spannendes Thema und wir sind von der Frage, wie sieht's aus mit Nierentoxizität und Kreatin, in einen Nieren-Deep Dive eingestiegen, der seinesgleichen sucht. Aber ich denke, das ist für unsere Zuhörerschaft ein wahnsinniger Mehrwert gewesen. Wir haben jetzt tatsächlich noch 5 weitere Fragen auf dem Zettel. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht in eine Fortsetzungsfolge einsteigen, denn wir haben eine gute halbe Stunde voll und in selber Besetzung weitermachen mit einer orthopädie-spezifischeren Frage, damit uns auch der Fabio nicht verloren geht. Ja, hat mich auf jeden Fall super gefreut und interessiert bis an diese Stelle. An alle Zuhörer, wenn ihr sowas gern habt und öfter hören möchtet, schreibt gern mal ein paar Fragen in die Kommentare, die für unser Fachpublikum und unsere Fachbesetzung hier vielleicht Vorlagen bieten könnten. Ansonsten, Franzi, gibt es bei dir einen Supplement-Kooperationspartner, wo man dich vielleicht unterstützen kann mit Bestellungen? Dann hau ihn raus.
Ja, also ich bin Athletin bei Allstars und man kann mich mit dem Code Franzi unterstützen oder halt auch selber profitieren davon, wenn man da Supplements bestellt. Einfach mal vorbeischauen. Wir haben da immer richtig coole Deals und mittlerweile haben wir auch der Instagram-Account, der wächst gerade. Da haben wir gerade neue Musik reingebracht sozusagen und geben uns viel Mühe. Also wir freuen uns über jeden Like und Follow. Falls ihr da Bock habt und das cool findet, kommt gerne mal und schaut vorbei.
Ja, Fabio, bei dir, wie sieht's da aus?
Wir arbeiten mit Nahrungsergänzungsmitteln, Supplements von der Firma Formed. Die waren jetzt, glaube ich, auch das erste Mal auf der FIBO dieses Jahr. Ist ein deutscher Betrieb, der relativ vielschichtig laborprüft. Ja, also jedes Medikament bzw. jedes Supplement. Und es ist sehr, sehr therapeutisch. Ja, auch die Einsatzgebiete sind sehr therapeutisch. Formed, aber wir werden da in keinster Art und Weise irgendwie unterstützt. Das sind nur die wir eben weiterempfehlen, ja.
Na gut, dann könnt ihr Fabio damit nicht unterstützen, dann kauft lieber bei Allstars oder bei Vitaminversand24. Ja, und dort mit dem Code Sascha oder dem Code Anwalt.
Ihr lacht, aber das Ding ist halt so, bei uns ist es halt, also bei mir, bei Mike jetzt vielleicht nicht ganz so extrem wie bei mir, Ja, aber ich bin tatsächlich ein bisschen auch angewiesen, je mehr Umsatz reinkommt, desto mehr Medienbudget habe ich. Na, desto mehr Videos gibt es einfach. Und sagen wir mal so, der Monat Mai läuft nicht so wie der Monat April oder März bei uns insgesamt. Also komplett, also alle sind alle betroffen. Na, das ist irgendwie kein guter Monat. Und dementsprechend ist es tatsächlich auch für uns gar nicht so unwichtig, dass das läuft. Ne?
Ihr habt's gehört. Also, schlag zu und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Peace.